Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Ganz herzlich möchte ich unsere Wallfahrer aus Susa am Altheim begrüßen. Sie haben es nicht so nah wie die Biberbacher, die hier in die Kirche gehen sollten, sondern sie kommen von weiter her und machen so einige Kilometer, weil ihnen das Ankommen beim Herrgöttle offenbar eine Wallfahrt wert ist. Schön, dass sie da sind. Die Biberbacher natürlich gehen auch auf Wallfahrt, nicht hierher, das wäre zu nah. Gestern waren wir in Inchenhofen beim heiligen Leonhard. Und wir wissen natürlich genauso gut wie Sie, dass Pilgern befreit. Man lässt manches los, man lässt manches hinter sich, man kommt in Bewegung und man kommt voran. Nicht nur an Kilometern, sondern auch innerlich ein Stück weit im Glauben. Aber nicht der Weg ist das Ziel, sondern Pilgerwege haben ein Pilgerziel. Und wenn man dann ankommt und reinkommt, wird man schon längst erwartet von dem lieben Herrgöttle in Biberbach, dass sie nicht wie die Biberbacher eigentlich jeden Sonntag sehen könnten, sondern das ist für sie ein Höhepunkt in ihrem Pilgerjahr. Schön, dass Sie da sind. Bleiben Sie da im Gottesdienst. Danach bekommen Sie noch den Einzelsegen mit dem großen Kreuzpartikel, der hier auch aufbewahrt wird. Wir wollen jetzt etwas tun, nämlich wir wollen zwei Menschen feiern, die wir noch nachträglich hochleben lassen wollen, ganz einfach, weil sie es verdient haben, Petrus und Paulus, diese beiden großen Gestalten am Anfang der christlichen Bewegung. Herr Jesus Christus, du hast Menschen berufen, dir zu folgen. Manche haben diesen Ruf gehört und sind dir nachgegangen. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, manche Menschen, die dir nachgehen, werden dich finden, weil du ihnen entgegenkommen willst. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, sei du der Weg, der uns wirklich zum Leben führt. Herr, erbarme dich. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähr uns der allmächtige und gute Gott. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns in der Taufe zu Kindern des Lichtes gemacht. Lass nicht zu, dass die Finsternis des Irrtums und der Langeweile über uns Macht gewinnt, sondern hilf uns im Licht deiner Wahrheit als Christen wach zu leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinden in Galatien. Ich erkläre euch, Schwestern und Brüder, das Evangelium, das ich verkündet habe, stammt nicht von Menschen. Ich habe es ja nicht von einem Menschen übernommen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi empfangen. Ihr habt doch von meinem früheren Lebenswandel im Judentum gehört und wisst, wie maßlos ich die Kirche Gottes verfolgte und zu vernichten suchte. Im Judentum machte ich größere Fortschritte als die meisten Altersgenossen in meinem Volk und mit einem größten Eifer setzte ich mich für die Überlieferungen meiner Väter ein. Als es aber Gott gefiel, der mich schon im Mutterleib auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, in mir seinen Sohn zu offenbaren, damit ich ihn unter den Völkern verkünde, da zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Ich ging auch nicht gleich nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. 3 Jahre später ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln sah ich keinen, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch hier schreibe, siehe, bei Gott, ich lüge nicht. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und er sprach: Für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sagte ihm: Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmels geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt Menschen, die schauen jede Folge an, wenn es heißt Tatort. Die Titelmelodie ist ja schon Jahrhunderte alt und es geht eigentlich dann doch immer wieder um das Gleiche. Aber es ist dann für manche auch spannend und einen Knopfdruck wert, Tatort im Ersten. Manche lesen Krimis. Ich weiß nicht, ob Sie Krimi lesen. Und wenn ich dann frage, wer liest denn eigentlich noch Heiligenlegenden? Dann kann ich Ihnen eines verraten, Heiligenlegenden sind 10-mal so spannend wie jeder Krimi. Lehrreich. Und wenn wir die Heiligen anschauen, die wir heute noch einmal nachdenken und nachdanken, Petrus und Paulus, da geht nichts drüber. Vor allem, wenn man sich mit diesen Menschen beschäftigt, die da vor uns gelebt und geglaubt haben, dann macht es im besten Sinn des Wortes einen Eindruck auf uns. Denn Brüder und Schwestern, wir brauchen mehr Eindruck, wir Christen, von denen, die vor uns gelebt und geglaubt haben. Und die beiden, Petrus und Paulus, wir nennen sie ja in einem Atemzug. Petrus nicht ohne Paulus, und wenn wir an Paulus denken, denken wir sofort an Petrus. Die haben ja noch etwas sehr Interessantes. Sie waren grundverschieden und gehören doch zusammen. Warum? Weil einer diese beiden verbindet, Christus. Das ist ja das Schöne unter uns Christen, dass wir alle verschieden sind, Gott sei Dank. Aber dass wir eigentlich alle verbunden sind, in und durch Christus. Schauen wir ruhig einmal diese beiden Heiligen näher an und fangen wir natürlich mit dem Simon an, der zunächst ja nicht Petrus hieß, sondern Simon. Und dieser Simon war ja einfacher Fischer am See von Genezareth. Stellen wir uns den bloß vor mit seinem Bruder Andreas, und der Vater war auch dabei. Tagtäglich das gleiche, Netze auswerfen, einholen, nachschauen, säubern und am nächsten Morgen oder noch besser in der Nacht rausfahren, auswerfen, einholen, nachschauen. Das hätte so weitergehen können, ging es aber nicht, weil plötzlich stand einer am Ufer, schaute die beiden an und sagte zu ihnen: Ihr aber folgt mir nach. Sie lassen ihre Netze liegen, den Vater stehen und gehen mit. Bleiben dran 3 Jahre an diesem Jesus Christus. Hätten wir das gemacht, wären wir mitgegangen? Wie lange wären wir dabei geblieben? Aber dieser Simon lernt Jesus kennen und vor allem Jesus lernt Simon kennen. Und er setzt auf den. Immer wenn Jesus nicht alle 12 dabei haben will, nimmt er nur 3 mit. Und immer diesen Petrus. Petrus, Johannes und Jakobus sind immer dabei. Am Berg der Verklärung, aber auch am Ölberg in diesem Garten von Gethsemane, wo Jesus Blut schwitzt. Und wenn die Apostel genannt werden, immer Petrus an erster Stelle. Petrus kommt immer zuerst. Und wenn einer den Mund aufmacht, Petrus. Wenn die anderen nichts zu sagen wissen oder einen Blödsinn reden, ist Petrus da und tut den Mund auf. Denn heute im Evangelium ist es ja ganz interessant, Jesus macht eine Meinungsumfrage. Für wen halten die Menschen den Menschensohn? Meinungsumfragen sind ja in und Politiker sind wahnsinnig erpicht auf Meinungsumfragen. Likes und Klicks, Followers. Aber Jesus geht es nicht um Meinungsumfragen, es geht um das ganz persönliche Bekenntnis. Am Schluss schaut er nämlich alle 12 an, ihr, für wen haltet ihr mich? Und hat jedem in die Augen geschaut. Petrus macht den Mund als einziger auf und sagt, du bist der Messias, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das muss Jesus so beeindruckt haben, dass er postwendend sagt, und du bist Petrus. Und auf diesem Felsen des Bekenntnisses, deines Bekenntnisses zu mir, werde ich meine Kirche bauen. Liebe Brüder und Schwestern, dieser Fels ist auch ins Wanken gekommen, wir wissen das, 3-mal verleugnet Petrus Jesus, als es eigentlich darauf ankommt. Aber Jesus lässt ihn nicht locker. Er will es nochmal wissen, als auferstandener Herr fragt ihn 3-mal, liebst du mich mehr als diese? Und Petrus sagt, ja Herr, du weißt doch alles, du weißt doch auch, dass ich dich liebe. Und auf dieses Liebesbekenntnis, Brüder und Schwestern, da wird Jesus etwas tun, was er zuvor noch nicht getan hat. Er wird dem Felsen Petrus die Seelen der Seinen anvertrauen. Das Liebesbekenntnis und das Glaubensbekenntnis führen letztendlich zu dem, was Petrus ist und heute im Papstamt gefordert wird. Das Bekenntnis des Glaubens in Klarheit und in der Wahrheit, die uns die Liebe offenbart. Als dann am Pfingsten die Geistsendung kommt, erleben wir diesen Petrus wie ausgewechselt. Dieser einfache Fischer, der nie Predigen gelehrt hat, steht postwendend auf den Stufen des Tempels und predigt so flammend, dass sich die Tausenden, die da sind, zuhauf taufen lassen. Brüder und Schwestern, das ist spannend. Kein Märchen, keine Legenden, so hat es mit der Kirche angefangen. Und der zweite im Bunde ist Saulus, der ja anfänglich auch nicht Paulus hieß. Saulus stammt nicht aus Jerusalem, auch nicht aus Galiläa, weder aus dem abgelegenen Ort da droben, noch aus dem frommen Jerusalem, sondern er kommt aus Tarsus. Und Tarsus, Brüder und Schwestern, ist eine Metropole gewesen, 300.000 Einwohner, eine Küstenstadt. In Tarsus hat man alles gefunden, was es gibt. Es war Multikulti, im besten Sinn des Wortes, eine Hochschule mit der Philosophenschule der Stoa, aber es gab auch Juden. Und nicht wenige, eine Synagoge und Paulus war Jude. Und darauf war er stolz. Natürlich hat der Zeltmacher gelernt, im Hinterland von Tarsus gibt es Flachsfelder, da ist sowas angesagt und eine Hafenstadt war es ohnehin. Aber vor allem war er auch Jude. Und er hat sich für seinen Glauben interessiert, ist sogar in Jerusalem in die Schule des bekannten Gamaliel gegangen und darauf war er stolz. Er kannte das Gesetz und er war ein Fanatiker für das Gesetz. Auch das hat er gerade zugegeben in seinem Brief an die Galater, dass er geeifert hat. Und da war ihm kein Mittel nicht gelegen. Er hat Christen verfolgt, blutig. Stephanus, der erste Märtyrer der Kirche, Saulus hat ihn auf dem Gewissen. Die Menschen breiteten Kleider zu seinen Füßen aus. Stephanus betet für ihn. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hat Saulus da noch nicht verstanden. Er will nach Damaskus weitere Christen verfolgen, aber vor den Toren Damaskus wirft es ihm vom Pferd. Er blindet, hört plötzlich eine Berufung, hat eine Vision. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und plötzlich ist dieser Saulus ausgewechselt wie ein Paulus und nichts ist mehr so wie vorher. Er lässt sich taufen und ab jetzt gibt es in seinem Leben nur noch Christus. Nicht mehr ich lebe, sagt er, Christus lebt in mir. Liebe Brüder und Schwestern, auch das ist spannend. 3 Jahre später, das haben wir gerade erfahren, macht sich jetzt dieser Paulus auf den Weg nach Jerusalem. Warum? Weil er Jesus noch nie gesehen hat. Saulus ist auch dem Auferstandenen nie begegnet. Das Einzige, worauf er sich gestützt hat, aber darauf hat er sich gestützt, war die Berufung. Ich bin auch ein Apostel. Auch wenn ich Jesus nie gesehen habe, er hat mich auch berufen. Da lässt er nicht locker. Aber er will mehr wissen über Jesus. Jetzt macht er sich auf den Weg nach 3 Jahren und geht nach Jerusalem und trifft zuerst den Petrus und dann auch den Jakobus, die beiden Säulen der Jerusalemer Urkirche. Und er bleibt 15 Tage dort, 2 Wochen in Jerusalem. Was glauben Sie, worum es ging? Richtig, um Jesus Christus. Ich glaube, dass dieser Paulus die Apostel, ja die Urzeugen, gelöchert hat. Was wisst ihr von ihm? Was habt ihr gehört? Was hat er getan? Worauf ist es ihm angekommen? Und wie war das überhaupt mit der Auferstehung? Der Auferstandene, wie habt ihr ihn gesehen, wie er lebt? Diese Versicherung des Glaubens holt sich dieser Paulus bei den Aposteln. Auf dieses Zeugnis stützen wir uns auch, Brüder und Schwestern. Und dann macht er sich auf den Weg. Er wird der Völkerapostel, der Heidenmissionar. Er kennt keine Scheu vor irgendwelchen Gefahren, riesigen 3 Missionsreisen eingesperrt, 3-mal Schiffbruch, ausgepeitscht. Obwohl er Epileptiker war, dieser Paulus, und keine Mittel besaß, ist es ihm gelungen, die Botschaft von Jesus, dem Christus, bis an die Enden der bekannten Welt zu bringen. Wie er das geschafft hat. 14 Jahre später geht er wieder nach Jerusalem und das hat seinen Grund, denn Paulus macht nichts, ohne sich vorher den Segen geben zu lassen von Petrus und den Aposteln. Es ging ihm darum, müssen denn eigentlich zuerst Christen Juden werden oder nicht? Zunächst war es ja so, dass die Urgemeinde gesagt hat, werdet ihr erstmal Juden, lasst euch beschneiden, nehmt das Gesetz an und dann taufen wir euch. Paulus sagt, nö, ich kenne die Welt besser als ihr, es gibt so viele Heiden, die überhaupt nicht wissen, was Juden sind, auch die müssen Christen werden können. Und das Schöne ist, dass Petrus und Paulus miteinander ringen. Petrus zieht den Paulus nicht über den Tisch und er vertraut ihm dann etwas an, was er selbst ja nicht fertiggebracht hätte. Der einfache Fischer in Jerusalem hätte es nie geschafft, mit der griechischen Welt da draußen, den Philosophen, Christus zu diskutieren. Das aber ist diesem Paulus zuzutrauen. Man einigt sich jetzt auf ein Teamwork. Ich bleibe in Jerusalem, halte die Stellung in der Urkirche und du, Paulus, machst dich auf den Weg und bringst Christus zu den Menschen weltweit. Und diese Aufgabenteilung hat unglaublich gut funktioniert. Und das ist im Grunde genommen auch das geheime Rezept des Erfolges der christlichen Kirche an ihrem Anfang, dass es Menschen gibt mit ganz verschiedenen Berufungen, die aber nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander reden, sich etwas anvertrauen, etwas zutrauen und vor allem dann auch gemeinsame Sache machen für Christus. Ob sich Petrus und Paulus sympathisch waren, ob sie Freunde gewesen sind, weiß kein Mensch. Aber alle sie beide waren ganz überzeugte Anhänger von Christus. Das Einzige, was sie umgetrieben hat, und das hat sie zusammengeschweißt, war ihren christlichen Glauben wirklich so zu leben, dass Christus überleben kann in dieser Welt. Liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, das ist eine große Botschaft für uns heute. Wenn immer wieder über die Kirche gesprochen wird, wer da gegen wen und wer über wen redet. Christen reden nicht übereinander, sondern miteinander. Vor allem haben sie einen gemeinsamen Auftrag. Und den Auftrag hat Christus uns anvertraut, dass wir uns einsetzen und stark machen für das Reich Gottes in dieser Welt. Das hat Petrus verstanden und Paulus auch. Und weil sie so gut verstanden haben, waren sie nicht auseinander zu kriegen. Sie waren ein Winning Team. Liebe Brüder und Schwestern, und was auch spannend ist am Ende, sie alle sind ja gestorben. Gewaltsam. Wenn wir letzten Samstag den Johannes den Täufer gefeiert haben in Markt, der wurde enthauptet. Paulus wurde enthauptet. Petrus wurde gekreuzigt, Kopf unter. Was mag in diesen Menschen eigentlich vorgegangen sein, im letzten Augenblick ihres Lebens? Was mag wohl in ihrer Seele geschehen sein, im letzten Atemzug? Aber ich glaube, sie wussten, dass die Sache Jesu weitergehen wird, weitergehen muss, weil Jesus wirklich der Sohn des lebendigen Gottes ist, der Christus. Liebe Brüder und Schwestern, es ist durch diese 2000 Jahre Kirchengeschichte schon ein großes Wunder, dass die ersten 300 Jahre unseres Glaubens nur Verfolgung erlebt haben. Christen wurden zuhauf zu Tode gebracht. Kein Christ hat in den ersten 300 Jahren auch nur an das Schwert gedacht. Jesus selbst hat gesagt, steck das Schwert wieder in deine Scheide, Petrus. Die ersten Christen waren absolut friedenswillig. Das war aber auch die stärkste Kraft gegen jede Gewalt und gegen jede Macht. Und auf dem Blut der Märtyrer ist die Kirche gewachsen, Brüder und Schwestern. Darauf dürfen wir Christen stolz sein. Wenn Sie in den Islam schauen, der Islam ist erst im Schatten des Schwertes groß geworden. Und wie viele Kriege geführt wurden im Todesjahr des Mohammed? Das Christliche setzt auf den Frieden. Und ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl. Christus setzt auf den Frieden. Liebe Brüder und Schwestern, ich wünsche uns, dass wir von diesen Heiligen lernen. Es ist ja ein wahrer Himmel an Heiligen. Das sind keine Märchenfiguren, das sind Menschen, die vor uns gelebt haben, vor uns geglaubt haben. Menschen, die es geschafft haben, ihren Glauben umzusetzen in die Tat. Und vor allem Menschen mit Überzeugungskraft. Wenn wir was in unserer Zeit hier brauchen, wir brauchen überzeugte Christen. Und wenn wir überzeugte Christen haben, hat der christliche Glaube, die Kirche in diesem Land, Überzeugungskraft. Und das ist dir zu wünschen. Amen. Lasset uns beten. Gütiger Gott, die heilige Opfergabe, die wir dargebracht und empfangen haben, schenke uns neues Leben aus christlichem Glauben. Lass uns Frucht bringen in Beharrlichkeit und dir auf immer verbunden sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Brüder und Schwestern, am kommenden Sonntag im Anschluss an die Messe wieder eine Einladung zum Predigtstammtisch unter dem Motto Auf der Halbe tauschen wir uns aus über das Evangelium und Sie können Ihre Gedanken dazulegen, wenn Sie mögen. Alles Übrige entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt, insbesondere auch die Hinweise zur Ulrichswoche 2019. Den Wallfahrerinnen und Wallfahrern, die den Weg hierher gefunden haben, einen schönen weiteren Verlauf. Leib und Seele gehören zusammen. Ich weiß nicht, wo sie hingehen, aber ich hoffe, dass sie wohin gehen und sich jetzt noch stärken und das schön ausklingen lassen, wie sich das gehört. Anders war es in Ilchenhofen gestern auch nicht. Suchen Sie sich ein schönes, schattiges Plätzchen. Aber zuvor darf ich Sie noch segnen mit diesem großen Kreuzpartikel, den ich Ihnen auflegen darf, verbunden mit einem Gebet des seligen Marco Daviano. Nehmen wir jetzt noch den Segen für uns in Anspruch und für die ganze Schöpfung. Der Herr sei mit euch. Gott, der allmächtige Vater, segne euch und schenke euch gedeihliches Wetter. Er halte Blitz, Hagel und jedes Unheil von euch fern. Er segne die Felder, die Gärten, den See und den Wald und schenke euch die Früchte der Erde. Ihr begleitet eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude gebrauchet,
was durch die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Amen. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, komme über euch und unser Land, über eure Arbeit und die Früchte der Erde und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Geht hin in Frieden. Amen.